Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Jordan und Palm.
The Secret File.
Ja, Mensch, Ricky.
Ja, Herr Jordan.
Wie lange haben wir uns nicht mehr gesprochen?
Es müssten beinahe Monate sein, würde ich sagen. Ich wollte zuerst sagen Jahre, aber das trifft, glaube ich, nicht ganz. Aber Monate definitiv. Viel zu lang, würde ich sagen.
Ja.
Wie geht's dir?
Mir geht's bestens. Das Lustige ist, ich weiß noch, eigentlich schade, dass wir uns nicht sehen. Weil ich weiß noch, das letzte Mal, als wir uns sahen, vielleicht war es auch nicht das allerletzte Mal, aber da ging es mir gerade nicht so geil, weil da war ich einfach, da fühlte ich mich nicht wohl in meiner Haut. Und du hast mit einem überheblichen Grinsen deine Bizeps geflext und sahst super fit aus und warst super happy. Und ich habe inzwischen 26 Kilo abgenommen, ja, und fühle mich auch endlich wieder fit und fröhlich und frei und genieße das Leben. Und wir haben natürlich, irgendwas war dieses Jahr, ach stimmt, dieses Jahr war das Jahr des Fahrrads in China.
Ach, ist das so? Also bei mir persönlich war auch das Jahr des Fahrrads. Es wurde zumindest zum Jahr des Fahrrads, weil ich mich dazu entschieden habe, nicht mehr laufen zu gehen. Ja, also ich habe ja Laufen gemocht, muss ich sagen. Du hast mich ja damals auch so ein bisschen angestachelt durch deine Geschichten und auch durch deine beachtliche Abnehmphase, die du damals hattest. Da waren es, glaube ich, noch mehr Kilo, die du verloren hast, oder?
Nee.
Nicht mehr?
Nee. Okay. Also damals weiß ich ungefähr noch, was ich da abgenommen habe. Und ich weiß auch, wo ich da geendet bin. Also ich weiß, mit welchem Gewicht ich meinen ersten Marathon gelaufen habe. Und das waren mehr als 15 Kilo mehr, als ich jetzt wiege.
Oh, das ist, wie wiegst du denn jetzt genau?
Jetzt wiege ich 87 Kilo.
Ja, nicht schlecht. Also mein Wunschgewicht.
Ich bin aber sehr schwer immer, muss ich dazu sagen. Ja? Also wenn ich nichts wiege, wiege ich noch viel mehr, als Leute mir zutrauen würden. Das liegt an meinem großen Kopf, meinen großen Füßen und wahrscheinlich meinen breiten Schultern.
Ja, das ist natürlich das James Gandolfini-Ding, was du da hast. James Gandolfini sah ja, also der war ja auch wahnsinnig dick, aber der hatte so einen großen Kopf, dass er selbst bei der ersten Staffel Sopranos ja viel dicker wirkte, als er eigentlich war. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die erste Staffel nochmal anschaut, stellt man fest, also so um den Bauch rum hat er schon was auf den Hüften gehabt, aber er war jetzt nicht wirklich fett. Also da gibt's dann schon andere Kandidaten. Fett wurde er erst später. Da gab's dann das große Problem, dass man ständig die Anzüge und die Klamotten zum einen wirklich schneidern musste, weil Tony Soprano in der Serie Die Sopranos hatte ja so einen gewissen Kleidungsstil, den, ja.
Die lassen sich doch sowieso ihre Klamotten schneidern.
Nicht alle, also die haben zum Beispiel die ganzen Tracksuits, die haben sie natürlich ganz normal von der Stange gekauft. Klar. So, aber auch die Anzüge und so, die gab's wahrscheinlich jetzt nicht von der Stange, aber da konntest du halt die mehrfach benutzen. Und das ging dann irgendwann nicht mehr, weil James Gandolfini so dick geworden ist, dass man da immer nachbessern musste. Ja, du merkst, das ist immer noch meine absolute Lieblingsserie. Aber zurück zum Laufen. Also, du...
Hast du mein Buch gelesen überhaupt?
Nein, habe ich nicht gelesen.
Oh Mann, ey, ich bin tief enttäuscht. Meine Scheiße, ey, sowas trifft mich persönlich. Dass du...
Es ist doch eine Zeitfrage. Also es ist wirklich für mich ein Problem, irgendwas zu lesen. Ich habe hier mehrere...
Hast du das Buch zumindest dir geholt?
Nein, habe ich nicht.
Ey, what?
Das kann doch
nicht Willkommen machen. Bei der ersten und letzten Folge Jordan und Palm. Da merkt man wieder, wer die Homies von einem sind.
Gibt da es schreibt das man Buch als Buch? Hörbuch?
Nein.
Warum denn nicht?
Weil das Blödsinn ist. Du musst das Buch, also klar, nee, es ist nicht Blödsinn, aber du musst dieses Buch lesen. Ohne Scheiß. Ich glaube, du unterschätzt, ich muss vorsichtig sein, aber ich habe wirklich alles gegeben, um dieses Buch nicht nur einfach ein Laufbuch sein zu lassen, sondern dass es hoch unterhaltsam und lustig ist. Und es ist ja auch gar nicht nur Laufbuch. Es kommt ja Graffiti drin vor, Skaten, Podcast, selbst du bist drin. Hey, weißt du was? Du hast es so nicht verdient, dass ich deinen Namen in diesem Buch erwähnt habe, wenn du es dir nicht mal fucking durchliest. Ja?
Also Philipp, ich muss dir wirklich sagen, ich komme einfach nicht dazu, andere Sachen außer Fußballlektüre zu lesen. Es ist wirklich so. Ich hatte jetzt 4 Wochen Urlaub. Ja, also da war ich wirklich komplett frei von allen Zwängen und habe es nicht geschafft, Bücher, die ich mir wirklich dringend vorgenommen habe zu lesen, dann eben durchzuflügen. Sondern es war dann immer wieder nur Fußballlektüre, die ich mir zu Gemüte geführt habe. Und was ich ab und zu dann noch schaffe, sind Hörbücher. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich es auch so, dass ich halt versuche, irgendwelche Bestseller mitzunehmen, die man dann bei Audible sich runterladen kann, damit ich da noch so halbwegs auf dem Laufenden bin. Aber ich habe eine wahnsinnig gute Podcast-Idee für dich. Du könntest doch einen Podcast starten. Und
übers Laufen?
Nee, und ein Buch vorlesen. Und dann kostet halt eine Podcast-Folge 1 Euro. Und du teilst das in, ich weiß nicht, wie viele Kapitel hat dein Buch?
Ich weiß gar nicht. Ich habe es auch nicht mehr da gerade. Ich glaube,
ja, also das ist doch perfekt. Da machst du 20 Folgen. Eine Folge kostet 1 Euro und dann hast du 20 Euro verdient pro Hörer. Zack.
Ja.
Naja, da hast du dein Hörbuch. Ich bin sofort dabei, weil das Ganze einfach für mich leichter zu konsumieren ist, wenn ich es über die Ohren mir reinfalten kann.
Du denkst ernsthaft, ich werde diesen ganzen Stress machen, nur damit du überhaupt danach mit gutem Gewissen sagen kannst, du hast mein Buch gelesen.
Ich glaube, viele Leute wären froh, wenn es diese Möglichkeit gäbe. Weil du zeichnest dich ja vor allem als Sprecher aus. Überleg mal deine...
Das denkst du, weil ich zeichne mich, also ich bin fester Autor der Aktivlaufen. Und da bin ich nicht... deswegen...
Die aktiv laufen, ist das so eine Art Bäckerblume für Läufer dann wahrscheinlich, oder?
Nein, es ist sowas wie die Runner's World. Es ist eine Laufzeitschrift.
Ah, okay. Nee, die Bäckerblume ist ja so eine...
Also ich weiß.
Für angehende Bäcker ist das ja wirklich eine Fibel, muss man fast schon sagen. Deswegen war das jetzt... Also
ich bin mit der Bäckerblume leider nicht so bewandert, aber du machst sie auf jeden Fall... Bin ich jetzt ein bisschen nass im Schritt. Und die Bäckerblume, ist das sowas wie die Medi und Zini?
Also die kenne ich jetzt wieder nicht. Ist das,
das war früher so ein
Schau Österreich?
Genau, in Deutschland früher für die Kinder. Medi und Zini. So, okay. Und da gab es auch immer so eine Geschichte mit so zwei, waren das Hasen, die immer...
Rammeln.
Nee, wo einer immer total unvernünftig war und immer irgendwas total falsch gemacht hat.
Okay.
Weißt du, so medizinisch so. Der hat sich voll viel Süßigkeiten gekauft, dann war ihm schlecht und so.
Oh Mann. Du hörst ja auch Your Moms Podcast, oder?
Nee.
Mit Tom Segura und Christina.
Ah, doch, Your Moms House. Ich höre den nicht. Ich habe ein paar Mal auf YouTube mir ein Stückchen angeguckt.
Weil da gibt es, also jetzt weiß ich nicht, ob sie da aktuell immer noch dran sind, aber als ich zuletzt gehört habe, vor 4, 5 Wochen, da war das große Thema, dass sie auf YouTube genau sowas, was du gerade beschrieben hast, als Videoformat gefunden haben. Und zwar erwachsene Menschen, die praktisch anhand von Videos vormachen, wie man sich gesellschaftlich besser verhalten sollte. Und dann gibt es da so ganz idiotische Beispiele. Also zum Beispiel kommt ein Schüler nach Hause mit einer 6, ja, und der Vater schimpft ihn an und sagt, wie dumm er ist und am besten haut er ihm noch eine rein. Ich weiß gar nicht, ob es so weit geht, aber so in diese Richtung. Und am Abend danach treffen sich Vater mit seinem Sohn und Freunde irgendwo in irgendeinem Haus, grillen zusammen. Und dann kommt der andere Sohn und erzählt auch, er hätte eine 6, also von dem Bekannten. Und dann sagt der Vater, hey, das macht doch nichts, wir lernen zusammen und es wird schon. 3 Wochen später treffen sich beide wieder. Der Sohn von dem etwas rabiaten Vater hat wieder eine 6, der andere natürlich eine 2. Und damit will man zum Ausdruck bringen, ja, also wenn du deine Kinder einfach mit Liebe erziehst und unterstützt, dann werden sie auch in der Schule viel besser. Und also das ist aber auf so einem niedrigen Niveau gemacht.
Meine Kinder müssten so gut in der Schule sein, dass ich alleine wieder lege, diese These.
Es war jetzt kein echtes Beispiel, es war jetzt einfach so eins aus der Luft gegriffen. Aber das Ding ist, diese Videos haben Millionen von Klicks, ja. Und es ist so schlecht produziert und auch so schlecht geschauspielert. Also das ist wirklich abartig gewesen. Nur kleine Empfehlung.
Ja, aber es gibt ganz viel Scheiße, die Millionen von Klicks hat. Und ich finde, Ich habe einen Bekannten, der ist auch teilweise sehr erfolgreich, aber der hat sehr oft, was ich gar nicht mag, ist, dass der sagt, boah, die und die, die haben da voll Tausende, sowas müssen wir auch machen und oder sowas müssen wir hier machen oder sowas müssen wir so machen, wo ich dann immer denke, das funktioniert nicht und man darf sich doch nie an dem Applaus orientieren. Man sollte sich immer daran orientieren, ob das, was den Applaus hervorgerufen hat, das ist, was man gerne macht.
Ja.
Und die haben Millionen von Klicks und das ist so scheiße. Ich weiß, dass es viele Leute, also zum Beispiel Podcasts werden gerne gemacht, pur aus dem Impetus, die haben Millionen Hörer und das ist ja gar nicht so toll, das kann ich auch, das mache ich jetzt auch. Geht oft schief, ja, aber es ist, ich mag nicht, dass Sachen dann interessant sind für einen, wenn man denkt, dadurch den schnellen Erfolg haben zu können.
Was ja, also das wird ja meistens unterschätzt, was für einen Aufwand eigentlich ein guter Podcast ist. Also natürlich gibt's dann so Leute wie das Podcast-UFO, also die hast du mir ja empfohlen und die mag ich auch sehr, die das einfach so wahrscheinlich aus der Hand schütteln.
Wingen.
Ja, das sind aber die Ausnahmen unter den erfolgreichen Podcastern.
Ich happy der Podcast auch übrigens, wir wingen auch.
Ja, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass ihr euch schon vorher Gedanken gemacht habt, oder nicht?
Nicht.
Oh ja, aber wenn
also es sei denn, ich habe einen Lügenbaron aufgeschrieben. Oder der Roma muss natürlich, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, in den letzten 7 Folgen, glaube ich, war es, immer von der vorigen Folge etwas kreieren, aus der vorigen Folge, mit aus den Audiosachen entweder ein Lied machen oder ein Hörspiel basteln, was übrigens der absolute Höhepunkt für mich ist, meiner Woche jetzt, immer das zu hören, was er da aus der jeweils vorigen Woche gemacht hat. Aber sonst wingen wir eigentlich so ein bisschen. Irgendjemand hat sich beschwert, ich glaube, es war bei Amazon, oder? Woanders? Wo waren das? Von wegen, dass meine...
Auf YouTube beschwert man sich gerne.
Aber Fäkalsprache und so. Also so ein bisschen... das, was ist denn das für eine Schweinerei, dass man ein Buch schreibt?
Also da bist du ja berüchtigt für deine Fäkalsprache.
Ich weiß. Leider.
Ah, jetzt komm. Also das war ja zu Beginn des Happy Day Podcast ein absolutes Novum in der deutschen Podcast-Szene, dass Leute einfach so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.
Aber nein, es... Also das habe ich vorher so, dass in der ich Qualität der Einzige bin, dem so der Schnabel gewachsen war, weißt du? Die anderen, die haben eine gute Erziehung genossen und ich habe gleich von Fotzen gesprochen.
Das ist richtig und hat mir.
Aber ich hab mich da übrigens auch inzwischen, stimmt eigentlich nicht. Aber ich hab kurz überlegt, ich habe so ein Filmchen gesehen, wo so Hühnerfilets so angeschnitten wurden oben. Mhm. Und dann wurde so ein Bacon-Stück reingelegt und das hat bei mir sofort die Assoziation hervorgerufen einer weiblichen Vagina. Nicht einer männlichen Vagina, ne? Einer weiblichen, Leute. Und dann habe ich lange überlegt, kann man das heutzutage überhaupt noch machen? Aber dann habe ich trotzdem das geteilt und oben drüber geschrieben, Kinder, heute gibt's Hühnerfotze. Und ich hatte kurz auch Angst, ob vielleicht irgendein Algorithmus anspringt bei dem Wort Fotze auf Facebook, dass dann irgendwie so, sie haben, weißt du so, man darf ja auch nicht seine Nille in die Kamera halten, es wird bei mir auch jedes Mal wieder gelöscht sofort.
Ja, immerhin erkennt man es.
Ja, die Makrofunktion des iPhone 11 Pro ist der Hammer.
Nein, aber ich glaube, das Problem, dass viele Menschen mit dem Wort Fotze haben, ist wirklich, wie es klingt. Also das ist ja so, das ist so ein vulgäres Wort an und für sich.
Ich weiß, ja? Es ist auch ekelhaft.
Ja, das klingt halt, also es passt überhaupt nicht zu dem, was man da eigentlich sieht, muss man sagen.
Naja, also jetzt passen wir auf.
Fotze klingt wie Schlachtplatte oder so. Das klingt
ja, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Nein, pass auf. Es mag der Evolution oder unserem Fortpflanzungstrieb geschuldet sein, dass wir, also übrigens vice versa, die Geschlechtsmerkmale der Frau attraktiv finden, ja. Mhm. Aber, also man kann über eine weibliche Brust zum Beispiel sagen, und aber eigentlich, ja, also wenn ich von Form, Schönheit, Haptik, olfaktorischem Erlebnis spreche, ja, dann finde ich, dass die weibliche Geschlecht eher an der Schlachtplatte dran ist, als an einem Jeff Koons oder so.
Also, das kommt aber auch drauf an. Da gibt es deutliche Unterschiede, finde ich.
Das stimmt. Es gibt auch so ganz stramme, wo die inneren Schamlippen sich verstecken und so weiter.
Aber, das ist dir also wichtig?
Nö, überhaupt nicht. Ich bin ja ein Lover. Ich mag ja auch.
Ich bin ein Lover.
Ich glaube ja, das ist ja das Faszinierende, dass ein diese Schlachtplatte, ja, völlig fasziniert. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Frauen Hodensäcke so faszinierend finden, nee, wie wir Vaginas.
Nee. Also grundsätzlich, wenn wir jetzt hier schon von sekundären Geschlechtsmerkmalen sprechen, oder auch, dann muss man definitiv sagen, dass die Frau insgesamt da eher gesegneter ist als der Mann, würde ich jetzt so behaupten. Also
inwiefern?
Naja, also wenn ich jetzt einen Männerkörper sehe, kann er mich eigentlich nur überzeugen, wenn er wirklich gut durchtrainiert ist. Also das meine ich jetzt nicht, dass jeder gut durchtrainiert sein sollte, aber
Bei einer Frau
finde ich es jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn die etwas dicker ist zum Beispiel oder so. Finde ich wirklich nicht schlimm.
Ja, aber du stehst halt auch auf Frauen. Vielleicht finden Frauen auch dickere Männer nicht so schlimm und bei dickere Frauen nicht so geil.
Ja, aber ich finde ja zum Beispiel gut gebaute Männer auch geil. Also jetzt nicht, dass ich mit
die finden ja aber auch gut gebaute Frauen dann geil.
Ja, das ist richtig, aber wenn ich mir jetzt einen etwas nicht so gut gebauten Mann vorstelle und dann eine etwas fülligere Frau, finde ich immer natürlich noch die Frau attraktiver.
Weil du Mann bist.
Der Körper ist schöner. Es ist die Form des Körpers, die mich fasziniert, muss man fast schon sagen,
bei der Frau. Ja, natürlich, weil du Mann bist. Geht mir ja nicht anders, deswegen ich bin da ja voll bei dir, glaube aber ich weiß nicht. Also klar, man neigt dazu zu sagen, oh, die Frau ist schöner, was weiß ich. Ich finde, das kann man nicht sagen. Ich habe von beiden Geschlechtern schon Versionen gesehen, die ich nicht attraktiv fand. Ja, und klar. Von beiden Geschlechtern Versionen, die ich sehr attraktiv fand. Und übrigens, das muss nicht mal abhängig sein von, weil du es gerade so sagtest, von Übergewicht oder Nicht-Übergewicht.
Nee, das muss nicht abhängig davon sein. Aber es gibt ja so ein gewisses Schönheitsideal, das man einfach nicht leugnen kann. Und auch ich kann jetzt nicht behaupten, dass
ich weiß nicht, ob ich mit dem Schönheitsideal komplett konform gehe.
Ich auch nicht. Also jetzt guck dir mal einen komplett wirklich mega gut austrainierten Mann an. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal Dwayne Johnson, ja, also der wirklich muskelbepackt ist, sage ich jetzt aus meiner Sicht, ist mir ein Ticken zu viel. Also das ist das
ja natürlich, ist Mann. Da hast du jetzt Ding. Aber auch jemanden rausgesucht, der total nimm einfach so einen durchschnittlichen Sportler und eine durchschnittliche Sportlerin. Mir ist von 90% aller Traumfrauen und Models, also um jetzt mal zu ermitteln, was denn der Schönheitsstandard ist, ja, ist mir von 90% sind mir hier und da einfach zu schlank.
Also so, mittlerweile so, das nimmt schon Züge an inzwischen, die sind mir, das ist mir auch.
Nee, das war ja also, immer so.
Ganz so extrem fand ich es früher zumindest nicht. Also, ich finde, dass da schon sich was verändert hat. Also ich finde es auch bei den Männern mittlerweile extrem, wenn du mal so guckst, in den gängigen Modegeschäften, so in Großstädten, in den größeren, dann siehst du eigentlich wirklich nur noch sehr dünne Männer, die Klamotten.
Aber seit wann gab es denn dicke Männer?
Nicht also, dicke Männer, aber es gab ja halt einfach so eine normale Männerfigur, die jetzt nicht muskelbepackt war.
Du meinst so androgyne Männer sind jetzt, aber auch das stimmt nicht. Ein Freund von mir, der war Top-Model, ja, New York mit allen großen Topmodels auf dem Steg gelaufen, überall auf so Hauswänden und so. Und der war mega androgyn. Also der war echt wie eine Frau. Aber das war Mitte der 90er, als der groß geworden ist. Und bis, was weiß ich, 98, 99 war der super erfolgreich. Und der war echt, also wirklich sehr, 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 sehr dünn. Aber was ich
Das erinnert mich an Luca Magnotta, diesen Kannibalen, möchte ich fast schon sagen, war es ja, glaube ich, auch aus Kanada. Der hast du bestimmt gesehen, oder? Die Dokumentation auf Netflix.
Ich glaube nicht.
Nicht? Oh, das ist aber voll was für dich. Das heißt, irgendwas mit Cats. Wie heißt es denn nochmal? Don't fuck with cats.
Ach doch, oh Gott. Kannibalen. Du hast jetzt aber sehr weit
hergebracht. Ja, der frisst
Das ist die schlimmste, eine der schlimmsten Dokus, die ich gesehen habe, ohne Scheiß.
Ja, weil man überhaupt nicht damit rechnet, dass das sich wirklich alles so zuspitzt. Also
nein, auch dass die es zeigen. Also dass die, ich will auch, wenn Katzen gequält werden. Deswegen, Leute, wenn ihr so gebaut seid wie ich, schaut euch das nicht an, weil es wird dann so gesagt und dann sieht man ein Video mit kleinen Katzen und die ertränkt er dann langsam. Ich möchte aber auch nicht sehen, wie eine Katze mit Duct Tape an einen Stock getaped wurde und über einem Bart hängt. Der Blick von der Katze hat sich in mein Gehirn gebrannt, genau wie die Katzen, die ihr erstickt. Selbst wenn man nicht die letzten Sekunden dieser Katzen sieht, wie bescheuert ist es eigentlich, dass das gezeigt wird? Wie viel seiner Intention, der ursprünglichen, zu schockieren und was weiß ich, was befriedigt Netflix im Nachhinein nochmal.
In dem Moment, wo wir uns das angucken, tappen wir voll in die Falle.
Ja.
Das stimmt, aber es ist irgendwie dann doch faszinierend, das so mitzuerleben, weil ich kam erst im Nachhinein drauf, dass ich damals davon gehört habe, als der in Berlin festgenommen wurde, dass es halt eben diesen Typen gab aus Kanada, der über Paris nach Berlin geflohen ist und so. Aber als ich die Doku angeschaut habe, konnte ich mir keinen Reim drauf machen, warum mir zum Beispiel auch sein Gesicht so bekannt vorkam. Also ich habe dann relativ schnell schon irgendwie bemerkt, dass ich das irgendwo habe ich den schon mal gesehen, aber ich konnte es nirgendwo hinpacken.
Völlig gestörter Narzisst.
Ja, absolut. Dann gucke ich mir das an und denke die ganze Zeit, ja, da wird es halt irgendwie darum gehen, dass er die ganze Zeit Tiere quält und irgendwann werden sie ihn wahrscheinlich haben. Und so davon ging ich aus. Aber als ich das dann immer weiter zuspitzte, bis zum absoluten Höhepunkt im negativen Sinne, also da war ich wirklich schockiert und ich konnte nicht aufhören zu schauen. Also ich habe, glaube ich, die komplette Doku, die sind, glaube ich, 6 Teile, oder? Oder 4 Teile, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau.
So viele Teile? Ich dachte, es waren nur 1 oder 2 Teile. Es war ganz, ganz, ganz bitter. Und
ich habe mir das Video übrigens, weil ich blöd bin, habe ich mir das Video natürlich dann auch nochmal angeguckt.
Bist du scheiße.
Ja, aber das ist irgendwie so, kennst du das nicht, dass du es dann...
Nein! Nee, dann weißt du was? Ich kenn's. Ich kenn's. Ricky, als ich ungefähr 20 war oder 21, ich weiß noch nicht, war in Stuttgart und ich hatte neues Internet. Also ich hatte zum ersten Mal zu Hause Internet und eine E-Mail-Adresse und dann hat mir mein Bruder, glaube ich, so, hey, cool, jetzt bist du im Internet, mit 2 Links geschickt. Einmal Rotten und einmal irgend sowas ähnliches. Hey, und ich wusste nicht, was das war. Und ich drücke da drauf, damals gab es nicht so krasse Thumbnails und ich dachte, vielleicht sind das irgendwie sowas wie Joe Cartoon. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, diese Flash-Filmchen, wo du so einen Frosch im Mixer hattest.
Ja.
Und ich habe dann drauf gedrückt und dann habe ich irgendwie Fotos gesehen von irgend so einem Pärchen, was irgend so einen Typen geköpft hat. Ey, was weiß ich. Und dann, das war, also ich habe das nicht mal richtig angeguckt. Ja. Ich habe dann nur so gemerkt, oh mein Gott, was ist denn hier? Und selbst das, was mein augenflüchtig gesehen hat, sich so in mein Hirn gebrannt, dass ich dachte, never again. Never again passiert mir sowas. Neugierde ist das Dümmste, was es gibt. Und ich weiß, dass ein paar Jahre davor mit Gesichter des Todes bei uns im Dorf einer, hey, komm, Gesichter des Todes, der hat aber ein Wienerle gegessen übrigens, während wir das geguckt haben. Auch da habe ich gemerkt, nee, manchmal tust du dir selber keinen Gefallen, wenn du denkst, du musst dir selber einen Gefallen tun und auch das sehen, worüber alle reden, dann im Nachhinein bereust es.
Also Gesichter des Todes habe ich mir auch angeschaut, aber da habe ich immer noch so für mich den Spin gehabt, ja, da ist auch einiges gestellt. Also das konnte man ja dann auch manchmal sehen, dass einiges gestellt war.
Was denn zum Beispiel? Also ich weiß es nicht, ich finde es ja froh, im Nachhinein bin ich ja froh, wenn dem so ist.
Also zum Beispiel diese Ermordung mit dem elektrischen Stuhl, es gab ja mehrere, aber eine war auf jeden Fall gestellt. Was ich aber trotzdem am krassesten fand, war, als der Politiker sich selbst erschossen hat. Das war ja echt, gab es irgendwie so eine Szene, da hat sich so ein Politiker vor laufender Kamera erschossen. Das fand ich dann schon sehr krass und das führte dann übrigens dazu, also ein relativ harmloser Tod, weil du siehst relativ wenig Blut, ja, du siehst halt einfach, wie er sich die Knarre im Mund steckt, schießt und dann verschwindet er sozusagen aus dem Bild, weil er nach unten fällt. So, aber das war für mich dann so der Moment, wo ich dachte, oh nee, also den Rest möchte ich jetzt dann doch nicht mehr sehen. Alles davor...
Menschen, die von Krokodilen gefressen werden, so ein schwarzer Jugendlicher, der in der Gaskammer erstickt.
Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Also, ja, es hat dich so wenig berührt.
Nee, wahrscheinlich habe ich es nicht gesehen. Es gab ja enorm viele Teile davon. Also ich habe vielleicht 2
Ich habe nur den einen offiziellen gesehen, glaube ich.
Also in jedem Fall wollte ich noch mal ganz kurz zurückkommen auf diese Videos, die man da so manchmal im Netz findet und wo man im Nachhinein sagt, das brauche ich jetzt nicht noch mal. Also ich kann mich zum Beispiel auch erinnern an die Al-Qaida-Zeit, als diese Enthauptungsvideos ja überall aufploppten, also auch auf YouTube für kurze Zeit, aber...
Nie gesehen, nie danach gesucht.
Ich habe es einmal habe ich es gemacht und ja, es war auch das Überflüssigste, was ich je getan habe, aber ja, es ist halt einfach dann so ein Voyeurismus. Ich weiß auch nicht, anders kann ich das auch gar nicht benennen. Also das ist ja, hat ja keinen anderen Grund, als dann wirklich dieses Elend sehen zu wollen, so. Also... aber es ja, kann sich eigentlich jeder ersparen. Es ist natürlich absoluter Bullshit, sich das dann nochmal reinzuziehen, weil genau das, du hast es ja vorhin schon bei der Magnotta-Geschichte erwähnt, das wollen ja im Endeffekt die Leute, die diese Videos ins Netz stellen und die Menschen töten. Aber ja, also bei der Don't Fuck With Cats-Doku, ich konnte es einfach nicht glauben, was ich da gehört habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und Vor allen Dingen dachte ich mir, dass das Video längst aus dem Netz verschwunden ist. Also, weißt du, bei so einem Fall denkst du halt,
okay. Mann, du weißt doch, dass im Internet nichts verschwindet. Aber weißt du, wer richtig
der Link, eigentlich der krasseste Link, den du in der Doku siehst, selbst der ist ja noch scharf sozusagen. Also du siehst ja dann, wie sie auf die Seite gehen, weil sie diesen Link geschickt bekommen von dem Typen auf diese komische, merkwürdige Sexseite da, Hardcore-Sexseite. Dann gehen die da drauf und den Link siehst du dann ganz kurz eingeblendet auf dem Screen. Und da habe ich ihn abgetippt, habe einfach drauf geguckt und denk so, holy shit, das ist ja ist immer noch da. Und selbst da dachte ich, dass es dann irgendwie sowas ist, dass man aus der Dokumentation das rausgeschnitten hätte und dann eben doch nicht richtig sieht. Aber man sieht's halt. Und da habe ich gedacht, Alter, okay, reicht. Also ich habe mir das nicht komplett, ich weiß nicht, 13 oder 8 Minuten, ich weiß gar nicht. Also es geht ja nicht so lang, aber das habe ich mir nicht komplett alles angeschaut. Sondern mir hat im Endeffekt ein kurzer Ausschnitt gereicht, um mein Voyeurismus, das klingt jetzt echt merkwürdig zu stillen, aber es ist halt wirklich purer Voyeurismus.
Das ist. Ich meine, du bist zumindest ehrlich, das muss man dir ja mal zugute halten, ne?
Ja, ich finde es nicht schön, übrigens, muss man vielleicht dazu sagen. Also, es geilt mich nicht auf oder so. Also, die Seite ist ja eigentlich dafür da, dass sich da Leute dran aufgeilen.
Nein, weiß ich. Nein, aufgeilen, das ist genau dieselbe Aufgeilerei wie bei dir. Die wollen einfach so, die sagen, oh, was, das muss ich sehen.
Nee, da geht es ja konkret um so Kannibalfantasien, also so wie der Idiot von Rottenburg, der jemanden
gesucht hat. Lass uns wieder ans Tageslicht gehen. Okay. Bitte, bitte.
Sind wir jetzt schon in dem
Segment? Also übrigens, ich möchte mal anmerken.
Mit diesem Podcast. Übrigens, schönes Geräusch im Hintergrund bei dir wieder.
Das bin nicht ich.
Das dachte ich mir schon. Deine Angestellten.
Nein, das ist in der Leitung. Dieses, das sich anhört, wie als würde jemand oder...
Natürlich nee, ist es bei dir.
Nein, das ist nicht bei mir. Ich höre es aber auch, wie als würde jemand mit einem Luftschlauch irgendwie Sachen ab.
Das merke ich gerade, das ist bei mir. Es ist tatsächlich bei mir, direkt vorm Fenster, hat sich mein, jetzt gucke ich mal gerade, mein Nachbar dazu entschieden, jetzt heute mit dem Kercher die Garage zu reinigen. Das ist ein schöner Moment.
Siehst du mal. Aber mich mal wieder dafür. Nee, die Mutter von ihm fand ich das eigentlich faszinierend. Die war so krass, dass ich dachte, das ist schon fast, kann man das gar nicht glauben. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Die Mutter, auch mega creepy, du siehst sie. Und also wenn du mich fragen würdest, also nehmen wir mal, du hättest so 8 Mütter, die du einblendest und müsstest auf eine zeigen, deren Sohn zum Mörder wurde. Sorry, aber da fällt die Wahl relativ leicht. Also es ist so eine creepy Frau. Nee. Also,
ja, man sieht halt auch sofort, dass sowas nicht von ungefähr kommt. Mhm. Also man die hat da hundertprozentig ihren Teil zu beigetragen.
Ja, ich meine, bei dem Typen ist es ja so ein narzisstisches Ding gewesen. Also er wollte ja unbedingt berühmt werden und wollte Model werden und hat sich ja da bei verschiedenen Castingshows und so beworben. Es hat nie funktioniert. Und er dachte dann praktisch, also so habe ich es verstanden, über so Schockvideos gelangt er auch, oder ja, erringt er auch einen gewissen Ruhm, weil natürlich die ganze Welt in Anführungsstrichen darüber spricht. Und da hat er ja auch, was ja auch faszinierend ein Stück weit war, als er sich mit dieser Massenmörderin da selbst ins Gespräch gebracht hat, die irgendwie in Kanada mehrere Frauen und auch junge Mädchen mit ihrem Partner zusammen misshandelt und getötet hat. Die war ja im Knast lange Zeit, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißt, aber das ist ein ganz berühmtes Pärchen gewesen da in Kanada. Und die kam dann aus dem Knast raus. Und dann hat er sich ja selber ins Gespräch gebracht als ihr neuer Partner und hat dann Interviews gegeben, um das wiederum zu dementieren. Und die Idee war halt einfach nur in der Presse zu sagen.
Dass er berühmter ist, Typ.
Ja, der voll ein an der Latsche. Also das ist ja wirklich...
Der hat sich auch selber viel größer gemacht, als er war. Also dementieren und was weiß ich was, als ob sich irgendjemand für den Deppen interessiert hätte.
Ja, aber das war ja auch das Problem, sag ich mal. Also sagen wir mal so, die Leute, die nach ihm gesucht haben aufgrund der Katzenvideos, ja, die haben ja dann irgendwann auch mal aufgegeben, weil sie irgendwie keine weiteren Hinweise fanden und so. Und dann kam ja immer er wieder ins Spiel, der mehr oder weniger sich selber
klar.
Sozusagen als er hat sich dann selber ins Spiel gebracht, hat seine Bilder verschickt und hat dann immer mal wieder Hinweise gedroppt, sodass die wieder Bock drauf hatten, nach der ganzen Nummer zu suchen. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, wenn die irgendwann gesagt hätten, weißt du was, leck mir am Arsch, der Typ ist mir jetzt immer egal und die Katzen kann ich auch nicht mehr retten. Ich glaube, dass es dann vielleicht gar nicht so weit gekommen wäre. Aber was ich meine,
der hätte schon was gefunden, um auf sich aufmerksam zu machen, glaub mir.
Ja, aber das war für mich mit einer der faszinierendsten Dokumentationen, die ich, glaube ich, gesehen habe in meinem Leben. Also, weil du denkst halt, also normalerweise wird das halt nicht so gut dokumentiert wie in diesem Fall. Ja? Und wenn du das dann so eben mitverfolgen kannst, und das wird natürlich auch alles ein bisschen dramatisiert und zugespitzt, gar keine Frage, aber das hält dich schon bei der Stange. Also faszinierende Dokumentation. Und danach bin ich auch so ein Stück weit zu diesen Real-Crime-Sachen auf YouTube gekommen. Und habe mir immer mehr Videos angeguckt von irgendwelchen echten Kriminalfällen, die einen dann immer mehr oder weniger, emotional packen. Ja, das ist auch ganz interessant. Manchmal.
Hast du dann die Joram von der Sloth-Geschichte, die ich ja auch mal im Happy Day erzählt habe? Dazu gibt es ja auch jede Menge. Natalie Holloway musst du googeln. Das ist eine der größten Kriminalfälle der amerikanischen Geschichte. Ist ein Holländer, der sie zuletzt mit ihr gesehen. Da habe ich mal erzählt, da gab es Interviews, da gab es Wein ins Gesicht schütten von dem Fernsehtypen und so. Also
ich glaube, das habe ich nur im Happy Day gehört.
Ja, ja.
Ich habe mir das nicht angeschaut, sondern ich habe alles im Happy Day darüber gehört.
Du musst dir das mal anschauen, weil der hat dafür den Emmy gewonnen in USA für Best Crime-Ding. Mhm. Und es ist sehr, es gibt es echt komplett untertitelt, diese Sendung von ihm, wie er den heimlich abgehört hat und alles.
Ist das eigentlich eine holländische Produktion?
Ja, ja, klar.
Okay. Ja, nee, aber da gibt's ja mittlerweile wirklich faszinierende Dinge, die man so im Netz finden kann. Das ist ja so ein richtiger Markt, muss man sagen, geworden, diese ganze Real-Crime-Geschichte. Und ist ja auch wahnsinnig spannend. Also gerade wenn es dann gut produziert ist und vernünftig vorgetragen wird, dann hält das einen schon bei der Stange, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch da ist es ja auch nichts anderes als Voyeurismus. Im Endeffekt weiß ja jeder, was passiert. Also wenn man möchte, kann man es relativ schnell herausfinden in der heutigen Zeit. Aber trotzdem hört man zu und es ist ja schon auch spannend, was dann zum Beispiel Täter sagen oder wie sie sich verhalten. Das finde ich immer ganz faszinierend, wenn du die Verhörungsvideos siehst aus den Staaten oder aus Kanada oder manchmal auch aus England, wenn dann Leute gefilmt werden und oder beim Verhör gefilmt werden und dann unter Umständen kurz nach einem Verbrechen versuchen, sich da rauszureden. Das ist schon faszinierend, muss ich sagen.
Oh ja, da habe ich eins gesehen von diesem Typen, der seine Frau und der beiden Töchter umgebracht hatte. Und der Polizist kommt rein und dann kommt irgendwann der Nachbar und der Nachbar sagt so, hey, ich habe hab eine Kamera vorne, so die sieht das Haus, und dann merkt man, wie er extrem unruhig wird und so ein bisschen Panik. Was für komische Menschen gibt das jetzt, ohne Scheiß.
Chris Watts, also, wer das nachschauen will, das ist Chris Watts, und da gibt's eine faszinierende YouTube-Seite, die suche ich hier noch gerade mal raus und plug die. Also die kann ich wirklich nur empfehlen. Solange ich das suche, erkläre ich kurz, was die macht. Also die nehmen diese Aufnahmen, diese Polizeiaufnahmen von den Verhören und auch von den Bodycams und so und analysieren das Verhalten. Ja, also die sind halt, sag mal, so
Profiler. Ja, genau, sowas habe ich mir auch angeguckt.
Und das ist natürlich faszinierend, weil die dir endlich mal so ein Stück weit erklären können, was eigentlich ja gerade vor sich geht in den Leuten. Ja, das erkennt man ja gar nicht. Also die achten da auf so Kleinigkeiten. Das ist wirklich faszinierend. Die Seite heißt JCS, also JCS.
Fangt mit JCS und dann Füße und dann hofft ihr, dass der Rest von Google ausgefüllt wird. Und bloß nicht mit Lology. Ich habe oft überlegt, ich habe im letzten halben Jahr Corona-Zeit, echt oft überlegt, ob ich einen Podcast machen soll, also einen Philipp Jordan ungeschnitten, mal wieder eine Solo-Folge aufnehmen und zum Thema Verschwörungstheorien, zum Thema Covid, zum Thema, ich weiß es nicht, und irgendwie habe ich gedacht, momentan, also gerade Solo-Podcast oder auch Stream, denke ich, also in der Hochzeit des Covid habe ich gedacht, was soll ich jetzt, wer hat jetzt noch ein Bedürfnis, mein Gesabbel zu hören, so, es gibt echt andere Sachen und diese Verschwörungsgeschichte, ja.
Ah, okay, sorry, da kommt noch was, ja, sorry.
Die Verschwörungsgeschichte. Ich weiß nicht, du bist ja Happy Day Hörer, ich hoffe, dass du mir die Credits zugestehst, dass ich seit bestimmt 5 Jahren sag, dass das Internet die Abkehr von in Anführungszeichen Mainstream-Medien und Verschwörungstheorien unsere allergrößte Herausforderung werden wird in der Zukunft. Und ich habe nie gedacht, dass ich damit so recht haben würde und dass das so schnell geht, wie es jetzt gerade geht. Also man könnte einerseits diese Attila Hildmann-Geschichte, ich habe eine Spiegelung des Telegram-Kanals, ja, also er kriegt keine Klicks von mir, aber ich kann mitlesen. Es ist so faszinierend, wie ein Mensch so schnell, so absolut unverhohlen stramm rechtsideologisch werden kann und alles übernimmt und sein ganzer Duktus durch diesen Dings ist Bolschewikenpacke, die jüdische Lügner und was weiß ich.
Hast du den mal kennengelernt zufällig?
Den Attila, nein. Ja,
nee. Aber fandst du den nicht auch immer schon ein bisschen merkwürdig, beziehungsweise also er war mir nie sympathisch?
Ich fand ihn voll den Deppen. Ich fand ihn schon immer total unsympathisch.
Ja, genau, so ging es mir auch. Ich kann mich erinnern, ich habe zum ersten Mal von ihm gehört, als er bei Schlag den Star dabei war. Kennst du vielleicht?
Ja.
Ja. Da habe ich zum ersten Mal von dem Typen was mitbekommen und ich glaube, er trat an gegen Luke Modric. Und ich wusste wirklich nicht, wen ich mehr hasse. Also im Endeffekt habe ich...
Ich kenne Luke Modric nicht, aber ich werde gleich mal gucken, wer Luke Modric ist.
Er ist ein deutscher Comedian, das müsste eigentlich schon reichen, um das alles so ein bisschen einzukategorisieren. So, also auf jeden Fall wusste ich wirklich nicht, wen ich mehr hasse und habe eigentlich auch wirklich nur geschaut, weil ich so ein Stück weit darauf gehofft habe, dass irgendjemandem irgendwas passiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich mochte beide überhaupt nicht und der Hildmann war... ein grauenhafter Typ. Und dann habe ich kurze Zeit später eine Spiegel-TV-Ausgabe gesehen. Da hat er irgendwie so ein Verfechter eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen umstimmen wollen. Und die Idee war, dass er mit seinem Porsche GT3 RS ja einfach mal mit 300 über die deutschen Autobahnen fährt. Und der Befürworter eines Tempolimits sollte davon dann überzeugt werden, dass das doch ziemlich geil wäre, mit 300 über eine Autobahn zu fahren.
Hat der echt? Ich meine, der ist schon in seiner Tierschutzgeschichte, ja, ist ja schon konsequent, auch jetzt übrigens noch, nachdem er völlig durchgedreht ist, behält er das bei, ja. Aber dass er dann...
Der hat nicht mal eine Tassen im Schrank.
Also, er unterstützt ja sogar irgendwelche Tigerfarmen in Indien und was weiß ich was. Ja. Aber dass er nicht kapiert, dass ein Porsche und mit 300 über die Autobahn brettern so null passt zu diesem Vegan-Guru-Ding, ist das eine.
Philipp, Moment, du kannst ja auf schnelle Autos stehen, ja, aber die Autobahnen, also gerade die deutschen Autobahnen, die immer voll sind, sind halt einfach keine Rennstrecke. Und das ist ja das, was ich halt überhaupt nicht verstehe, ist, du kannst ja von mir aus geile Autos oder schnelle Autos geil finden, so rum, ja, aber ich bretter doch nicht mit 300 über eine Autobahn am Tag, ja, also dann hört man ja immer, ja, aber ist ja alles frei, ist halt trotzdem eine extreme Gefahr, die du
vor allem... Ja, weil 300 ist auch nach der Kurve, kann ein Stau sein, also von daher...
Ja, es ist halt einfach völlig idiotisch und auch dieses mit... Ich engagiere mich ja für Tieren. Ja, leck mir am Arsch. Du bist trotzdem ein fucking Rassist und ein Menschenfeind im Endeffekt und sorgst dafür, dass Lügen verbreitet werden und, sag mal, eher schwache Menschen in unserer Gesellschaft dann vielleicht Halt suchen und den Schwachsinn glauben, den du da hinaus posaunst. Und warum machst du das? Nur um berühmter zu werden. Das ist doch so ein...
Ja, das ist so schwierig, Ricky, ob es macht, also pass auf, ungezweifelt ist Attila Hildmann ein ekelhafter Narzisst, ein schwerkranker Narzisst, ja. Aber
das ist auch ein Rassist, das muss man einfach so sagen. Das ist ein Rassist.
Ja, ja, voll. Muss man aber immer
wieder sagen. Weil es ja immer heißt, wir sind kein Rassist. Natürlich, du bist ein fucking Nazi. Nichts anderes.
Natürlich. Sie betonen immer, dass alles Liebe ist und so, aber dann geh mal mit einer Israel-Flagge auf so eine Demo, dann wirst du mal sehen, was passiert. Ja. Oder es gibt zu sehen. Es gab bei Spiegel war ein ganz kleines Stück. Wo jemand mit einer Israel-Flagge da vorbeigelaufen ist und ist sofort so ein Typ neben ihm, na, wie ist das so, Kindermörder zu sein und so, völlig gestört. Okay. Aber, was ich kurz sagen will, ich versuche das nachvollziehen zu können, das Unverständliche versuche ich verstehen zu können. Jetzt erzähle ich dir kurz eine Geschichte. Meine Tochter ist mit ihrem Bug-Ted, so wie sie es nennt, also so ein Kuh, den ich ihr gekauft habe, den sie ewig lang wollte. Sie ist durch die Stadt gelaufen, dann kamen von hinten irgendwie so vier Jugendliche und einer hat ihr den so runtergeschlagen und sie hat es dann in die Hand genommen und ist einfach weitergelaufen, ja. Und hat dann noch erzählt, dass die danach so ein Mädel von der Bank geschoben haben. Also sie haben sich auch auf die Bank gesetzt und haben sie dann so seitlich runtergeschoben. Ja. Und da habe ich kurz gesagt, ey, ich würde so gerne einmal sowas von 100 Meter sehen, dass jemand das bei dir macht. Und dann würde ich von hinten ihm am liebsten, so weißt du, so von hinten einfach so mit vollem Aso-Sprung in die Waden reintreten mit einem Hacken oder sowas, ja. Und meine Frau dann völlig zu Recht so, sag mal, was gibst du den Kindern für Wertweine? Sag ich, hey, nee, pass auf, das ist einfach das Äquivalent des im Autoverkehr motzenden Vaters. Ich bin da, wenn ich höre, dass so vier Typen, die auch noch ein bisschen älter sind, meiner 12-jährigen Tochter so, hahaha, die Mütze runterreißen, denke ich, was für Helden. Und ist natürlich Schwachsinn. Ich weiß nicht, ob ich ein Mädel eine Mütze runtergehauen hat, aber in dem Alter, was weiß ich, mal 13, 14 ist und dann auch noch in der Gruppe, ist entschuldbar. Aber ich habe gedacht, was kann mich manchmal extrem wütend machen? Und ich merke es manchmal, dass mich Sachen extrem wütend machen, ja. Und das sind meistens so Ungerechtigkeiten. Wenn ich mitkriege, dass irgendjemand irgendwie seinen Sohn oder seinen kleinen Bruder oder Freund irgendwie total assi behandelt und wehtut und alle sitzen daneben und lachen, dann kann ich durchdrehen, ja. Mhm. Und ich glaube, dass dieser ganze Hass, den wir sehen und als irrational und völlig gestört sehen, dass der in denen ihrer Narrative das einzig Logische ist für einen anständigen Menschen. Dass man nicht dieses Unrecht, was da die, das kann man jetzt austauschen, entweder die bösen Politiker oder die bösen Zionisten oder die, keine Ahnung, ja, bist du noch da?
Ja, natürlich bin ich noch da.
Ja, genau. Dass die natürlich schreckliche Sachen machen, die foltern auch Kinder und so. Und wenn du den Kack glaubst und du bist einmal in gestörten Hausen und wohnst da, dann ist es, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis dann jemand sagt, ey, jetzt kriegst du aber mit, dass alles hier eine Lüge ist. Die haben dir die ganze Zeit Scheiße erzählt und du glaubst es, ja. Und dann fängst du natürlich an zu hinterfragen. Und wenn dir dann jemand erzählt, hey, all die Kacke, die da erzählt wird immer mit Drittem Reich und wo du zu Recht dagegen warst und du bist gegen Rassismus und alles gewesen, zu Recht, aber die haben dich nur verarscht. In Wirklichkeit war es ganz anders und die wollen von uns einen Opferstaat machen und seit Jahren buckeln wir für die Welt und wir sind nicht mal souverän und so. Und dann kann da, glaube ich, echt so ein Gefühl des Märtyrer, Legenden, Helden, jetzt muss gekämpft werden, hervortreten. Was ich so erschreckend finde, ja, dass sie immer sagen, sie sind gegen Hass, sie sind gegen Rassismus, sie wollen nichts Böses, sie wollen nur Frieden und Liebe und nicht merken, dass auch eine Frau Merkel ein Mensch ist, dem man nicht so unfundiert einfach, was weiß ich, was für Sachen unterstellen kann. Auch sowas. Natürlich ist sie Person des öffentlichen Lebens und Kanzlerin und sie muss mehr abkönnen als jeder andere. Aber sobald man einem Bill Gates irgendwelche Kinderbluttrinkscheiße unterstellt und Leute mobilisiert und aggressiv macht, und bei dem Attila ist ja jetzt so, das Lustige ist ja, dass inzwischen alle böse sind außer er. Also inzwischen sind auch die, mit denen er vorher noch down war, sind alles von den bösen Mächten installierte Fakes, um abzulenken. Ja? Also Oliver Janich, Querdenken, die ganzen Dinger sind die Fälschung, nur er ist das Original. Und es ist erschreckend. Und einhergeht das natürlich mit einer Fütterung seines Egos durch seine Fans. Weil auch das hat mich sehr fasziniert, dass er am Anfang einfach nur, ey, da läuft was falsch, Leute, und so geredet hat. Und das schon innerhalb von 2-3 Wochen, dadurch, dass er so viel Echo-Chamber-Effekt hat, er gesagt hat, wenn ich hier was zu sagen habe, dann werden die und die aber sofort in den Knast und dann werde ich mit denen und denen anders umspringen. Die sind so aggressiv und so geladen und merken gar nicht, dass die Rhetorik, die sie nutzen, so nachdem, wenn wir was zu sagen haben, dann werden die alle gegen die Wand gestellt, dass das so lupenreinste Nazi-Rhetorik ist. Ich habe so lange geredet, jetzt tut mir leid, du bist so höflich ruhig geblieben, dass ich schon dachte, da muss irgendwas kaputt sein.
Nee, das ist der Vorteil von StudioLink. Man hört den Gesprächspartner nur dann, wenn er auch wirklich redet. Ist einfach die beste Aufnahmesoftware. Aber was mich wundert bei Attila, ist ja eigentlich, dass er überhaupt nicht in dieses Bild reinpasst. Normalerweise sind ja Leute, die auf so einen Quatsch reinfallen, und ich nenne es einfach Quatsch, weil wenn man versucht, dafür Verständnis aufzubringen, finde ich, legitimiert man es auch ein Stück weit. Deswegen möchte ich bitte diese Rhetorik beibehalten. Auf jeden Fall sind das ja eher Leute, die sich vielleicht selbst so ein bisschen abgehängt fühlen oder Angst haben, ihren Status zu verlieren. Also das
fällt ist ja dem so. Bist du sicher?
Nee, nein, ich kann auf, dir nicht sagen, alle, dass nicht ich alle, nicht generell alle. Aber es sind, also guck dir doch mal die Leute an, die auf solchen Demonstrationen rumrennen. Das sind so ganz verspulte zum Teil. Also wirklich hier mit Channeln und ja, wir tanzen unsere Schmerzen weg und so. Zum einen die Leute, aber du triffst ja da auch ganz viele wieder von diesen Pegida-Geschichten und so. Ja, also so Leute, die sagen, sie sind nicht rechts, aber jetzt reicht's. Also jetzt kommen die Ausländer her und nehmen unser Geld weg. Es ist völlig okay, dass man denen
ja auch hilft. Wenn du schlechte Laune willst.
Dann geht's ja immer los. Ja, das kann ja nicht sein. Dann kommen die mit dem iPhone her, wo man sich auch denkt, ja, du dumme Sau, weil du es wegschmeißt und nach einem Jahr dir ein neues holst. Deswegen haben sie das. Das ist ja, du hast ja so oft das auch gehört, na, haben sie ihr Camp David an. Ja, weil wir so viel Kohle haben, dass wir nach zwei Jahren einen völlig, also völlig in Ordnung ganzen Beutel an Klamotten wegschmeißen und das dann eben in so Gefangenenlager, sage ich schon. Stimmt aber eigentlich. Ist ein freudscher Versprecher. Es sind ja eigentlich Gefangenenlager ein Stück weit. Aber zu Flüchtlingslager geht. Jetzt aber zurück zu Hildmann. Bei dem habe ich halt das Gefühl, der ist ja eigentlich ein absoluter Gewinner der ja momentanen gut Bürgergeschichte so ein Stück weit. Alle wollen irgendwie auf diesen Veganzug mit aufspringen und finden das cool, wenn Leute, die so ein bisschen so eine kesse Schnauze haben, da, weißt du, im Fernsehen auftreten und ihre Show da irgendwie so placken. Das ist ja eigentlich genau das, was gerade auch so diese Bildungsbürger, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen despektierlich, geil finden. Ja, also wir leben so gut wie möglich, also gesund, schauen irgendwie, dass wir dann trotzdem irgendwie so ein bisschen edgy drauf sind und so. Eigentlich trifft er da ja voll rein. Und mit seiner Art hat er ja auch enorm viele Leute auf Instagram für sich gewonnen, ja, und hat da so eine Gefolgschaft aufgebaut. Und deswegen wundert es mich, dass ausgerechnet er, ja, jetzt da plötzlich die große Verschwörung wittert, nachdem er sich denselben Mitteln bedient hat, wie die Leute, die angeblich jetzt für die Verschwörung zuständig sind. Also Social Media, Reichweite, steuert, sag ich mal, mit seinen Botschaften so ein Stück weit die Nachrichtenlage. Also das ist ja schon genau das, was er ja anderen vorwirft, macht er ja selber auch. Also es ist ja nichts anderes.
Naja, also er wirft schon ein bisschen andere Sachen vor.
Nein, also ich meine so, ganz ja, er wirft andere Sachen vor, aber er bedient sich denselben Mitteln letzten Endes. Also er verurteilt ja zum Beispiel, dass jetzt sage ich mal irgendwelche berühmten Persönlichkeiten auf Twitter oder Instagram Stimmung gegen diese Querdenken-Geschichte machen. Ja, also da nennt er dann Namen und sagt, die hängen da alle mit drin und werden vom Staat oder von wem auch immer dazu beauftragt, jetzt hier irgendwas zu posten und so. Aber er macht's ja genauso. Er stiftet ja auch Leute an, seine Botschaften in die Welt zu tragen. Und auch da gehe ich mal davon aus, dass das nicht unbedingt immer ausdiskutiert ist, ja, was von Attila Hildmann da irgendwie von seinen Jüngern, möchte ich sagen, verbreitet wird. Also, weißt du, wie ich meine? Wenn ich doch für Aufklärung sorgen will, dann komme ich doch mit Fakten an, die ich im Zweifel dann auch belegen kann und nicht mit irgendwelchen Schwurbelargumenten, die...
Nein, aber du bist scheinbar echt nicht so drin. Erstmal, die haben ja Fakten, du musst dich einfach nur mal selber informieren. Und wenn du jetzt sagst, ja, dann gib mir doch die Fakten, dann sagen sie ja, Recherche machen musst du schon selber, das mache ich nicht für dich.
Ja, aber wo gibt's denn sowas? Also, wenn ja, ich jetzt sage, der Philipp Jordan, der zieht alle Leute über den Tisch, die bei ihm Bilder kaufen. Ja, so. Und dann sagst du, ja, was erzählst du da für einen Scheiß? Beleg mal bitte deine Anschuldigung oder so. Dann könnte ich hergehen, also wenn ich Belege hätte und sage, hier, du hast mir gesagt, ich muss 20 Euro für das Bild zahlen, die habe ich dir überwiesen, aber du hast behauptet, das wäre nie bei dir angekommen, irgendwie sowas in der Art, könnte ich dann als Fakt vorbringen oder so, und dann kannst du darauf reagieren. Aber ich würde doch nicht sagen, ja, da musst du schon selber gucken, wie du mir jetzt nachweist, dass ich dieses Gerücht in die Welt setze. Also wie kann man denn...
Nein, aber das so läuft es doch nicht. Die haben ja ihre Quellen, die haben ja ihre
Ja, die sind aber untereinander Augen. Verlinken die ja ihre eigenen Lügen, muss man ja so sagen.
Ja, aber das sagen die ja auch, die sehen das doch nicht so. Die sehen das doch, dass sie jetzt da, die bekommen ja, ich habe doch so einen Typen, ich habe doch einen Stream gehabt, ja. Ich habe mal wieder gestreamt, aber echt eine einmalige Ausnahme. Ah ja, ich habe von meinem Buch irgendwas vorgelesen, glaube ich, irgend sowas war es. Und
hätte ich mal einschalten sollen.
Und dann habe ich danach erzählt, dass gerade so ein Schwurbler bei mir in der Timeline irgendwas, der hat gepostet irgend so ein Obama Gate Q-Filmchen. Und ich sage, glaubst du an den Schwachsinn oder warum teilst du das? Und dann hat sich recht schnell rausgestellt, er glaubt dran. Und dann musste ich streamen und habe dann angefangen und habe dann irgendwann darüber erzählt, so ey, da war gerade einer, habe ich noch gefunden, der mir die ganze Zeit durch die Lappen gegangen ist, der so ein Scheiß. Aber ich habe ihn noch nicht gekickt, habe ich gesagt. Ich will mal den so ein bisschen beobachten. Und dann hat sich auf einmal rausgestellt, dann habe ich gesagt, ich lese euch mal vor. Und dann bin ich auf Facebook gegangen und habe die Nachricht von ihm gesucht oder die Konversation, worauf dann da stand, oh, und jetzt in deinem Stream über mich herziehen.
Hast du darüber schon mal bei Happy Day geredet? Mir kommt die Geschichte gerade bekannt vor.
Ja, ja, genau. Ja, okay. Und der Feind hört mit. Aber der Typ, da hast du ja gesehen, da habe ich gesagt, ich will nur wissen, was für eine Sort crazy sind wir, ja. Glaubst du an Chemtrails, Flacherde, weißt du so, ich wollte wissen, weil ich es einfach auch ich fühle mich sicherer, ja, umso mehr von dem Schwachsinn sie glauben, ja. Ist ja logisch, ja. Weil wenn nur einer sagt, oh, ich habe da gehört, was weiß ich, irgendeine Geschichte, dann und er ist sonst total vernünftig und würde sagen, was Flacherde, Chemtrails, bist du bescheuert? Ich bin doch kein Depp. Dann wird's viel schwieriger, die Diskussion. Mhm. Aber die erste Antwort war, ja, das Chemtrails sind doch schon lange erwiesen inzwischen. Und da habe ich nur gedacht, okay. Und so geht es weiter. Und der Typ hat auch, ohne mit der Wimper zu zucken, erzählt, er hat Einsicht in hochklassifizierte Akten vom CIA und er hätte das. Und
das ist
und
für
so.
Mich immer das Beste.
Ja, aber das glauben die auch. Ja, weil irgendjemand kommt her, fälscht ein Dokument, stellt es ins Internet und dann wird es unter der Hand und mega stolz natürlich weitergeteilt.
Aber
und dann
bist du wie naiv kann man denn sein? Also ganz ehrlich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hätte geheime Akten vom CIA, dann würde ich erstmal sagen, Junge, wie hohl bist du denn eigentlich? Also sollte es überhaupt irgendjemandem gelungen sein, ja, hier aus Deutschland geheime Akten vom CIA zu bekommen. Allein das muss man sich mal auf der Zunge zergehen
lassen. Ja, natürlich.
So, aber sollte es klappen?
Das ist doch so fängt es doch nicht an. Pass auf, du musst es ein bisschen so sehen. Geh mit diesem Don't Fuck with Cats. Mhm. Da gab es eine Gruppe Leute, die gesagt haben, hey, wir recherchieren vom Internet aus. Und diese Gruppengefühl und wir sind da einer heißen Sache auf der Spur. Ich glaube, dass das fast immer so anfängt. Und wenn dann irgendjemand was findet, ja, der googelt dann halt im Notfall auch CIA und was weiß ich. Und dann kommt der auf irgendeine, vielleicht eine südamerikanische Seite und findet aber dieses Dokument da und lädt es runter und teilt es weiter. Und alle glauben es, keiner überprüft es. Dann irgendwann ist die Narrative so gefestigt, dass du nur noch nach dem suchst, was dich bestätigt und alles andere glaubst du nicht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Sehr lange Rede, fast keinen Sinn. Du sagtest, dann komm mir doch mit ordentlichen Fakten. Die leben in John Carpenters They Live, um sie rum nur gehirngewaschene Vollidioten, die dieser dunklen Macht glauben. Und sie sind die einzigen, die klar sind. Wenn die überhaupt mit einem Schlafschaf reden, das ist so, wie wenn wir mit einem Scientologen reden, die denken, ey, der Typ, der ist völlig bescheuert. Und wenn der dann noch sagt, aber ich kann dir hier, guck mal, im Ersten, dann lacht der, dann denkt der, Mann, das ist doch die werden dafür bezahlt, euch diesen Müll zu erzählen. So ist denen ihr Narrativ. Die sind in einem viel, muss man ja neidlos anerkennen, die Verschwörungstheoretiker leben einen wesentlich spannenderen Film als wir.
Ja, da gebe ich recht.
Aber für uns wird er spannend. Weil jetzt kommt noch ganz kurz, sorry, ich rede viel, aber wir hatten es auch schon andersrum. Ich muss noch eine Sache loswerden. Eine Sache. Ich habe dieses Jahr gesagt, ich verstehe auf einmal, dass es Hexenverbrennungen gab, ich verstehe auf einmal, dass es das Dritte Reich gab, dass Menschen so herzlos sein konnten. Es ist nämlich immer die Frage, wie grauselig ist die Geschichte, die du vorher in ihre Köpfe pflanzt, um sie zu Monstern zu machen. Und wie, dass es trotzdem gelingt, Vernunft und Skepsis auszuschalten und Leute dazu zu bringen, Unmenschliches zu machen. Und mit diesen Verschwörungsleuten ist es mir jetzt so richtig vorgeführt worden. Aber weißt du, was das Schlimme ist? 30%, hast du ja bestimmt gehört, in Deutschland glauben an Verschwörungstheorien. Die jüngste Untersuchung. Wir sind gerade mal nicht mal ein halbes Jahr in dieser Pandemie. Und du musst jetzt so denken, du liest das im Geschichtsbuch in 30 Jahren. Wir sind nicht mal 6 Monate in der Pandemie. Und die Leute drehen schon völlig hohl, glauben an Kinderblut trinkende Eliten, glauben an ferngesteuerte Chips, die über 5G-Masten gestartet werden, glauben an irgendwelche zionistischen Kabale mit schwarzen Augen und so. Was ist, wenn, wie Fauci zum Beispiel sagt, das noch mindestens bis Ende 2021 geht? Wir werden, was ist, wenn auf einmal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wir Vernünftigen, die absolute Minderheit sind und die alle brandschatzen durch die Straßen? Dann bin ich allein schon durch diese Aufnahme dieses Podcasts, werde ich auf dem Marktplatz gehängt.
Ja, aber Philipp, da glaube ich nicht dran. Es ist echt eine enorm kleine Minderheit, so sehe ich es. Also es gibt bestimmt
30%. Ja, wenn wir mit 10 Leuten am Grillen sind, ja, da ist eine Gruppe von 3,
die an Echsenmenschen glauben. Also sind ja
30. Nein, aber die.
Ja, aber guck mal, wenn du die Frage gestellt bekommst, glauben Sie an Verschwörungstheorien, dann würde ich auch erstmal mit Ja antworten, weil es gab definitiv welche. Also guck dir die Epstein-Geschichte an, guck dir von mir aus so Sachen an wie die geplanten Abschüsse von Flugzeugen aus Kuba. Weißt du, mit den ferngesteuerten Flugzeugen, was ich weiß nicht, Project Ultra oder wie das hieß, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß damals, in den 60er Jahren war das, meine ich. Also es gab ja schon so Verschwörungen, deswegen würde ich jetzt nicht generell sagen, ich glaube an keine Verschwörungstheorie. Das heißt, wenn ich bei einer Umfrage gefragt werden würde, glauben Sie an Verschwörungstheorien, würde ich sagen, ja, es gibt bestimmt Verschwörungstheorien, die auch wahr sind, aber ich glaube jetzt nicht an Verschwörungstheorien à la Bill Gates möchte uns alle chippen oder so ein Schwachsinn. Also das ist was, das macht mich einfach wütend, dass das dann auch wieder ein Stück weit zu einfach wiedergegeben wird. Übrigens ist das auch ein ganz großes Problem der Medien, ja, der Medien-TM. Das sorgt für mich auch dafür, dass die Skepsis relativ groß ist. Es wird für mich oft, oder nicht oft, aber es wird bei manchen Dingen einfach zu leicht oder zu oberflächlich werden Themen bearbeitet, ja, also weil man der Meinung ist, das würde jetzt ja nicht die breite Masse interessieren. Nur mal ein ganz kleines Beispiel, nimm mal den Coronavirus-Update-Podcast von Drosten, ja, das ist ja ein Format, mega erfolgreich, klar, ist auch dem geschuldet, dass sich jeder am Anfang in die Hosen geschissen hat, jetzt vielleicht auch noch ein Stück weit und man einfach froh ist, wenn jemand das alles so halbwegs erklären kann. Aber es zeigt ja, wenn jemand vernünftig erklären und strukturiert reden kann, dann können wissenschaftliche Themen durchaus auch eine breite Masse erreichen. Wenn du das aber, sag ich mal, vor einem Jahr jemandem erzählt hättest bei der ARD, hätten die alle gesagt, nee, so ein Quatsch, wir können doch keine 2,5 Stunden Podcasts über irgendwelche Coronaviren veröffentlichen. Was ich damit sagen will ist, ich glaube, dass sich die öffentlichen rechtlichen Medien in Deutschland einfach da auch ihren Bildungsauftrag irgendwie wieder ein bisschen mehr annehmen müssen und auch im TV zum Beispiel anspruchsvollere Formate wieder in die Stadt bringen müssen. Weil du verblödest ja wirklich, wenn du einfach nur ganz normales Fernsehen schaust. Und das betrifft jetzt nicht nur die Privaten, sondern inzwischen auch die Öffentlich-Rechtlichen. Also da fehlt mir dann auch schon so ein Stück weit qualitatives, gutes Informationsprogramm auf ARD. ZDF habe ich schon komplett abgeschrieben, aber gerade auf ARD, also du musst ja eigentlich nur noch, oder du kannst eigentlich nur noch auf Arte schalten, um halbwegs vernünftiges Fernsehen gucken zu können. Also ich rede jetzt noch gar nicht von Radioprogrammen oder so. Also auch da, finde ich, ist deutlich mehr möglich als das, was wir hier kredenzt bekommen, möchte ich mal so sagen. Und ich glaube, da kannst du auch viele abholen. Also Leute, die vielleicht jetzt noch nicht so richtig wissen, was sie glauben sollen. Ja, und vielleicht auch ein bisschen in die Schwurbler-Ecke rüberschielen und sagen, ja, sie haben aber schon irgendwo recht. Also sterben nicht so viele Menschen und ja, jetzt haben wir die ganzen Einschränkungen hinter uns und trotzdem verbreitet sich das Virus weiter und so. Also du findest ja dann immer irgendwelche Möglichkeiten, wie du da andocken kannst. Und hier ist dann einfach, glaube ich, auch der Journalist an sich gefragt, um mit vernünftigen Beiträgen, die eben nicht nur in irgendwelchen Feuilletons oder nachts um 3 gesendet werden, so ein bisschen Klarheit ins Dunkel zu bringen. Das fehlt mir. Über Jahre hinweg übrigens. Das ist nicht jetzt erst bei der Corona-Krise das Problem, was da auftritt, sondern das fehlt mir seit Jahren, einfach eine vernünftige Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien vor allem. Ja. Jetzt haben wir nur über Scheiße geredet, Mann. Ich wollte eigentlich was Lustiges reden und über meinen.
Es gibt so viel andere Sachen
über Rennrad. Meine Rennradkarriere wollte ich ansprechen. 110 Kilometer bin ich mit dem Rennrad gefahren, Herr Jordan. Ja, ich bin 1200 Höhenmeter hochgeklettert im Wanderurlaub. Bin ich einfach mal hochgeklettert so mit meinen eigenen Beinen und Armen. Unfassbar. So.
Super.
Ja, aber das müssen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe machen.
Na, ich möchte schon noch ein, zwei Sachen besprechen. Und zwar. Was hatte ich denn? Ich hatte die ganze Zeit...
Aber jetzt saugt jemand bei dir im Hintergrund.
Ja, ja und?
Ja, nee, ich wollte es nur noch mal klarstellen.
Jetzt bei mir saugt immer irgendjemand irgendwo dran.
Das ist ja lustig. Nein, funny, würde man jetzt im deutschen Werbefernsehen sagen.
Echt? Ach, ja, wegen ja. Funny frisch oder was? Das ist gar nicht mal so funny. ja, ansonsten... Ich wollte noch irgendwas ganz Drastisches sagen. Ich wollte rausziehen, das hast du wahrscheinlich im Happy Day Podcast gehört, und es wird mir einfach nicht gelingen. Einfach monetär nicht realisierbar sein, ja. Und ansonsten, ich habe Urlaub im eigenen Land gemacht, du wahrscheinlich auch.
Du hast Urlaub in Holland gemacht oder in Deutschland?
In Holland.
Okay, ich nicht. Ich bin nach Südtirol gefahren.
Ah ja. Okay, aber das ist auch noch...
Ja, jetzt Vorsicht, sonst ruft da Hildmann an und sagt, Herr Jordan, können wir Sie für unsere Bewegung gewinnen?
Ja, genau. Und wie heißen Sie nochmal? Rehbock, Wolfs...
Fuchs? Ach, Freiwild.
Freiwild! Ja. Ey, ohne Scheiß, ich wusste es nicht. Ich habe echt Rehbock, ich habe Wolf-Dings. Ja, Freiwild.
Das ist keine Nazi-Musik. Die singen, also die haben sich auch schon distanziert davon. Das sind ganz normale Musiker, die einfach ein bisschen... Kann man denn heutzutage nicht mehr stolz auf sein Land sein? Geht das nicht mehr? Muss das wirklich 60, 70 Jahre danach immer noch diskutiert werden?
Müssen wir uns schämen, als Deutscher zu sein, gebuckert für allen anderen.
Es ist
nichts exklusiv Ostdeutsches. Das sollte ich vor allem unterlassen, wenn ich mit einem ehemals Ostdeutschen zusammencaste, dass ich dieses rechte Nazi-Klischee aus dem Osten
rauspacke. Also ich bin mittlerweile eigentlich dein Landsbruder, wenn es das so gibt, ja. Bist ja auch, du bist ja kein Schwabe, ich weiß, du bist Badener.
Lieber badisch als unsympathisch.
Ja. Oh, das ist eigentlich auch eine Konstellation. Die ganzen Leute, die mich vom VfB-Podcast kennen, wenn die wüssten, wo du herkommst, dann ist aber was los.
Ja, aber weißt du, eigentlich, guck mal, meine Mama kommt aus Hamburg und ist da aufgewachsen und hat da gelebt, bis sie mich bekommen hat. Mein Vater kommt auch nicht von da unten. Und ich habe da ja auch überschaubar lang gelebt. Ja. Ich bin ja irgendwann aufs Internat, obwohl da bin ich ja auch noch in
Darf ich mal ganz kurz fragen, ist dein Vater eigentlich aufgrund seiner Arbeit dann nach Karlsruhe gegangen?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht.
Es wäre ja naheliegend. Also
ja, wahrscheinlich. Vielleicht, ja. Okay. Wahrscheinlich. Ich glaube, dass er dass er einen Job bekommen hat, erst bei einer Anwaltskanzlei, die am Bundesgerichtshof war und danach Kompagnon geworden ist und so.
Ja. Gut, ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen, habe ich aber trotzdem.
Ja, nee, ansonsten, es gibt so viel, was wir besprechen müssten seit dem letzten
Gadget.
Hä?
MMA.
MMA ist unglaublich, weil...
Übrigens, also große Gewinner der Pandemie. Ich weiß, ich bin wieder ins Wort gefallen, aber ich muss es sagen.
Es ist
so viel geiler ohne Zuschauer.
Findest du, ich habe mir das Alistair Overeem Sakai... Kämpfchen angeguckt und ich finde, was man echt merkt, was fehlt, ist, wenn jemand so einen anderen weiche Beine beschert hat, ja, und dann ist dieser Moment des, okay, jetzt könnte er es finishen, so, dann geht normalerweise das Publikum richtig steil. Es wird immer lauter und es wird auch dadurch wird jeder Schlag auch ganz anders. Und als Overeem von oben diese Ellenbogen in dieses Gesicht und man hört dieses Klatschen, aber man hört nicht gleichzeitig das Publikum, was ausflippt. Das hat was sehr Düsteres.
Ja, aber ich finde es faszinierend, wenn du die Ecke des Kämpfers hörst, wenn du die Kämpfer.
Ja, das ist geil, das hat was von Ultimate Fighter, ne?
Es ist einfach total faszinierend, auch wenn du die Kämpfer untereinander hörst, wenn du das schwere Atmen hörst, wenn du auch manchmal hörst, wie sie miteinander reden. Vor allen Dingen, bekommst du, finde ich, ein viel besseres Gefühl, was da gerade vor sich geht, wenn du den Impact wahrnimmst, also wirklich auch hörst, wenn so ein Schlag trifft. Ja, also du hast schon das Gefühl, dass du anhand des Geräusches sagen kannst, wie schwer der Gegner getroffen wurde. Also das bringt eine ganz neue Komponente mit rein. Und ich muss das vielleicht auch nochmal relativieren. Es ist natürlich auch mega geil mit der Crowd. Es gibt nichts Geileres wie so eine abgehende Crowd, wenn
Riesenstadion,
K.O. gehauen wird. Ich erinnere da an McGregor gegen Aldo, den ersten Kampf. Ja, also was war das unfassbar laut und was ging da ab, als der den Aldo K.O. geschlagen hat? Gar keine Frage. Ist absolut mega geil. Aber ich bin für mich der Meinung, dass die meisten Sportarten darunter leiden, dass eben keine Fans in den Stadien oder ja eben in den Hallen sind. Und es gibt wenige Sportarten, da ist es relativ scheißegal, zum Beispiel Formel 1 oder ich wollte jetzt sagen Tour de France oder Radsport, aber das stimmt auch nicht. Ich finde, auch da gehören irgendwie die Zuschauer am Berg dazu, die fast schon ins Fahrrad springen und dich da hochjagen. Also ich würde mal sagen, Formel 1, das ist völlig Latte, ob da jetzt nur Leute an der Strecke sitzen oder nicht, das ist eigentlich völlig wurscht. Aber bei MMA, finde ich, bringt das irgendwie eine neue Komponente mit rein und ich bin froh, wenn wieder Leute da sind, aber du hast jetzt endlich mal das Gefühl, du bist wirklich mittendrin. Also du sitzt dann wirklich direkt am Käfig. Und ich war ja damals in Berlin, wurde ich ja eingeladen als Journalist und durfte dann...
Gut, dass du es nochmal erwähnst.
Ja, dann durfte ich ja als Journalist da rumlaufen und konnte auch vor zum Käfig gehen. Und das ist einfach schon, wenn du vor dem Käfig stehst und das hörst, siehst, manchmal sogar schmeckst, weil irgendwie Schweiß oder Blut darum fliegt, das ist ein ganz anderes Level. Also da hast du wirklich das Gefühl, du befindest dich hier in einer Warzone oder so. Und da wird ja auf einmal bewusst, was da vor sich geht. Sonst hat das auch, wenn du es mal im Fernsehen siehst, viel Analytisches. Also gerade wenn du dich rein für den Kampfsport interessierst und beobachtest einfach, was die machen, findest es faszinierend, wie der Gegner irgendwie seinen Kontrahenten ausguckt und so. Aber wenn du wirklich davor stehst und das hörst, also so ging es mir, ist das alles vergessen. Du merkst auf einmal, es geht hier einfach nur darum, nicht getroffen zu werden. Also darum geht es, nicht getroffen zu werden. Alles andere ist egal. Und du merkst halt, was für eine Wucht da dahinter steckt und was für eine Power jeder Einzelne, auch die kleineren und leichteren Kämpfer, was für eine Wucht die haben.
Es ist schön, dass du das sagst, dass du wolltest Zack Wayne, obwohl ich dir gar keine Zeichen gegeben habe zum Thema Wucht.
Na, guck an.
The Juice Monster from the Zuckerhut.
Ja. Ich weiß, wen du meinst.
Du weißt, warte.
Costa.
Ja. Kämpft gegen den
Israel.
Wahnsinnig charismatischen Kämpfer. Ja, Israel Adesanya.
Ich finde, ein bisschen geht er mir auf den Sack.
Ach, fängst du auch schon an.
Ja, mir ist das einfach immer zu viel so Believe Your Own Hype-Ding. Also das ist, wir müssen unterscheiden. Rein sportlich, was er da so zeigt, ist das absolut mega. Aber es ist ähnlich wie bei Conor McGregor. Es ist immer ein schmaler Grat zwischen Legende und Clown. Also, weißt du, wie ich meine? Das funktioniert.
Ja, aber ich finde, nein. Da muss ich aber sofort intervenieren, weil Conor McGregor hat zu sich auch noch das Ober-Bully-Arschloch mit im Gepäck und ich finde, das hat Israel nicht.
Aber er ist zwar ein bisschen cocky. Despektierlich, wenn der zu einem Kampf reinmarschiert und erstmal da irgendwie seinen Showtanz zeigt und so?
Finde ich nicht despektierlich gegenüber dem anderen per se. Das ist eher das Hypen von sich selbst.
Ist mir unsympathisch.
Aber ja, aber im Gegensatz, ach komm, also jemanden Alkohol auf den Tisch stellen und sagen, trinke, wo man weiß, der ist Moslem und solche Sachen und die ganzen Sprüche, die der gemacht hat.
Ja, okay,
also
McGregor ist ein anderes Level, einigen wir uns darauf. Da brauchen wir auch nicht lang diskutieren, da bin ich bei dir. Es ist auf jeden Fall
ein Israel anderes macht eine Show und die Show ist heutzutage ja leider auch wichtig.
Gehört dazu?
Bitte?
Ich sag, gehört dazu.
Gehört dazu, ja, bringt Geld, macht Geld. Ich meine, Bill Burr hat das mal so schön gesagt, nie wieder schaue ich mir diese scheiß Promo-Videos an zu einem Kampf, weil ich jedes Mal dann wieder in die Falle tappe und denke, boah, da ist böses Blut, das was weiß ich, und mir dann für $80 eine Fightcard kaufe und dann war der Kampf doch scheiße oder langweilig und nicht emotional. Und irgendwie haben die Kämpfer das jetzt alle gerafft. Vor allem, ich glaube ich wirklich, dass Conor McGregor das nochmal geboostet hat. Und jetzt jeder irgendwie versucht, da irgendwas für eine Geschichte aufzubauen. Und ich finde die nicht immer unbedingt spannend. Und ich brauch's auch nicht immer.
Der Unterschied, aber, ich muss es sagen, der Unterschied ist aber, dass McGregor das nicht gespielt hat. Das ist er. Und viele
versuchen das nachzustellen. Doch, nein, er hat's gespielt. Weißt du, woran das mal wieder deutlich wird?
Okay.
Erstens, dass er sofort immer, wenn der Kampf vorbei ist, auf einmal wieder Best Friends ist, dann kann man das, was vorher war, nicht wirklich ernst nehmen. Aber, dass er zu Norma Geddof gesagt hat, hey, it's only business, it's only business, it's only business.
Ja, ich weiß, dass
Der will nämlich sagen, hey, ist doch alles nur Show, ich hab's doch nicht so gemeint.
Ja, aber was ich damit sagen wollte, Philipp, ist es nicht so, dass er sich jetzt dann überlegt hat, ab jetzt bin ich eben derjenige, der ständig die Leute beleidigt und so dieses Image verstärke, dass ich der Unbesiegbare bin, sondern ich glaube wirklich, dass er von sich überzeugt war, als er bei der UFC angefangen hat und mit seinem Knockout, mit seinem ersten gegen Marcus Brimage war das damals, hat er, glaube ich, einfach gemerkt, möchte ich so sagen, dass er auch einen Stil hat, den die Leute mögen und dann war es halt einfach so, ich glaube an mich. Ich weiß, ich habe jetzt hier nur eine Chance in der UFC. Es ist halt einfach so, wenn du die ersten 2-3 Kämpfe verlierst, bist du halt wieder weg vom Fenster und das geht schneller, als du gucken kannst. Und ich ziehe das Ding jetzt hier voll durch und er kann natürlich auch reden. Das kommt noch mit dazu. Er ist ja enorm schlagfertig. Also du musst ja dann auch immer die richtigen Antworten zum richtigen Zeitpunkt parat haben. Also dieses Red Panties Night, nur mal so zum Beispiel, ja. Das ist halt, das ist jetzt ja nichts wahnsinnig Schlaues, was er da gesagt hat. Aber er weiß halt, in welchem Moment er welche Line sozusagen droppen muss, um dann wiederum in den Medien für Gesprächsstoff zu sorgen. Und das meine ich mit, das glaube ich nicht, dass das gestellt ist und sich vorher Gedanken darüber gemacht wurde, sondern das passiert einfach. Das ist Conor McGregor. So ist der. Solche Leute kennt man ja auch privat, die immer irgendwie schlagfertig sind, einen guten Spruch haben und vielleicht auch oft zu sehr von sich überzeugt sind.
Meinst du hier immer einen speziellen?
Nein. Aber Philipp, wir müssen. Es ist.
Ja,
es
ich
ist,
auch. Ich ja, muss auch. Ich es, muss wirklich auch übrigens.
Es ist also, ja, wie gesagt, ganz klar auf unserer beider Liste, dass wir in Zukunft regelmäßig uns hier treffen und einfach dann so ein bisschen miteinander reden.
Genau.
Ich hoffe jetzt einfach, dass wir nächsten Montag hier schon wieder sitzen und aufnehmen.
Genau. Ja. Machen wir.
Dann war es das mit der ersten Folge.
Achso, wo können die Leute uns schreiben? Jordan und Palm. @gmail.com, machst du was? Machst du sowas?
Also es gibt auf jeden Fall meinen Twitter-Account, der heißt Jordan und Palm. Dann gibt's wahrscheinlich irgendeine Möglichkeit, diesen Podcast irgendwo zu hören. Und ich gehe davon aus, dass man darunter kommentieren kann. Und vielleicht mache ich auch noch eine Facebook-Seite. Die findet man dann auch unter Jordan und Palm. Wenn nicht, dann gibt's die noch nicht. Aber wir werden verschiedene Kanäle für euch aufmachen. Gar keine Frage.
Genau.
Ihr könnt mit
wir uns... Wir kündigen vor allem mal viele an erstmal.
Erstmal ankündigen. Noch gibt's die Folge ja gar nicht im Internet. Das ist das Besondere. Gut, Phil. Vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns demnächst wieder und ich würde sagen, bis dann. Adieu.
Tschüss.